Brief vom Jakobus. Und wenn ihr den Jakobusbrief sucht, ich suche immer zuerst den Hebräerbrief, den findet man gut, und kurz dahinter ist der kleine Jakobusbrief. So lesen wir die Verse 1 bis und mit 4. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Gerne bete ich zum Beginn. Vater im Himmel, Herr, danke dürfen wir dein Wort haben. Herr, wir bitten dich, dass du uns lehrst, dass du uns hilfst, dass du unsere Sichtweise gerade von Versuchungen, Anfechtungen, von Problemen veränderst, dass du uns hilfst, Dinge biblisch zu betrachten und zu beurteilen. Herr, schenke Gnade, dass wir aber auch ermutigt werden dürfen durch die Worte des Jakobus. Wir wachsen dürfen in unserem christlichen Leben. Amen. Amen. Der Jakobus schreibt hier den Brief. Es steht nur der Name Jakobus, wie wir schon gehört haben. Also jemand, eine Person, die berühmt war. Und da der Jakobus, der Jünger, einer der Jünger, der Apostel, früh starb, müssen wir darauf schließen, dass nur noch der Jakobus, der Bruder des Herrn, den Brief geschrieben hat. Und ja, wir haben gesehen, wie Jakobus zuerst dem Herrn nicht gefolgt ist. Er gab ihm Ratschläge, was er doch tun möchte, dass er in die Öffentlichkeit gehen sollte. Aber später bekehrt er sich zu Gott, zum Herrn, erkennt, wer Jesus ist. Und hier wagt er nicht mal, Jesus Christus als seinen Bruder zu benennen. Er sagt von sich, ich bin der Knecht, der Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ich diene ihm. Jakobus nimmt die rechte Stellung vor Gott, vor Christus ein und sagt, er ist Gott, ich bin sein Knecht. Und ja, wie wir bei letzter Predigt gehört haben, müssen auch wir uns entscheiden, wem dienen wir, wem sind wir Knechte, wem folgen wir nach, uns selbst oder dienen wir Gott. Nun schreibt Jakobus diesen Brief an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Zweiter Teil, Vers 1. Den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind. Es ist also nicht eine Einzelperson, die den Brief bekommt und liest. Es ist auch nicht eine Gemeinde, eine einzelne, sondern den 12 Stämmen. Es ist eine Andeutung auf ganz Israel. Es ist nicht nur ein separater Teil von Israel, sondern ganz Israel. Allen 12 Stämmen, allen, die da zu dem Israel gehören, die aber hinweg in die Welt zerstreut sind. Nun aber die Frage, wenn er diese 12 Stämme benennt und ganz Israel damit meint, sind dann da alle Juden eingeschlossen? Geht dieser Brief wirklich an jeden Israeliten? Ich denke nicht. Denn die Juden, die nicht an Christus glauben, die haben ihre Lehrer, ihre Rabbis, ihre Schriftgelehrten, an die sie gerne hören, und nicht auf den Jakobus, der dieser Sekte nachfolgt. Die Absicht von Jakobus war, den Brief nicht primär an ungläubige Juden zu senden, sondern an seine Brüder, wie es im Vers 2 steht, an seine Geschwister. Oder später in Vers 18, denen, die durch das Wort der Wahrheit geboren sind. Also er schreibt den Brief an Juden, aber gläubige Juden, die an den Messias, an den Christus glauben, aber die zerstreut sind. Zerstreut in der damaligen Welt, die man kannte, in der Diaspora leben, in der Zerstreuung leben. Diese Zerstreuung, die kennen wir aus der Bibel. Das Volk Israel wurde schon einmal zerstreut. Und daher kommt das Wort her, Zerstreuung, als sie in das Exil geführt wurden, als das Nord- und Südreich da weggebracht wurde und nicht mehr im verheißenen Land wohnen konnte, sondern in der Zerstreuung, in der Diaspora, weg vom Zuhause. Und das Gleiche nimmt Jakobus jetzt wieder auf und sagt, ich spreche zum Volk Israel, aber denen, die zerstreut sind in die ganze Welt. Und ja, so wissen wir, diese Juden, die da zerstreut sind, einige waren wahrscheinlich nie von diesem Exil zurückgekehrt, waren nie aus der Deportation zurückgekehrt. Bei Esra und Nehemia lesen wir, dass einige zurückkamen, den Tempel wieder aufbauen, wieder zurückkamen, aber einige Juden blieben dort, weil sie haben sich dort angesiedelt. Und sie kamen an jüdischen Festen, die ihnen immer noch wichtig waren, nach Jerusalem, und einige davon wurden wahrscheinlich zum Glauben geführt durch die Predigt von Petrus am Pfingsten. Da waren ja Juden aus allen Orten und sie hörten die Jünger in den eigenen Sprachen reden. Und so kamen viele von dieser Zerstreuung da auch schon zum Glauben. Aber es kamen ja auch Verfolgungen über Jerusalem. Und so wurden die gläubigen Juden, durch diese Verfolgung auch zerstreut. In Apostelgeschichte 8, Vers 1 lesen wir, an jedem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Und in Vers 4 steht, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Ja, so wurden einige dieser Gläubigen aus Jerusalem zerstreut. Und sie gingen bis nach Damaskus, wo wir lesen von Paulus, wie er schnaubend auch nach Damaskus zog, um dort die Gläubigen zu verfolgen. Und wir lesen in Apostelgeschichte 11, Vers 19, auch von den Zerstreuten, 11, 19, die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen, den Heiden, redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl, die gläubig wurden, bekehrten sich zum Herrn. Ja, alle diese waren in der Zerstreuung, waren nicht mehr in Jerusalem. Ich nehme an, genau das, was wir gelesen haben, das sind Empfänger von dem Brief. Nun, wieso nennt Jakobus die jüdischen Christen hier in der Zerstreuung die 12 Stämme Israels? Und ich denke, das ist als eine Ermutigung. Die 12 Stämme Israels, als eine Einheit, Israel, das wieder zusammengeführt wird. nicht mehr getrennt wie in der Zeiten der Könige nach Salomo, Nord- und Südreich, nicht mehr in der Deportation, wo alle weg sind vom Zuhause, wegen dem Ungehorsam von Israel, sondern wie zur Zeit Davids und Salomo, eine herrliche Nation zusammen, die 12 Stämme, die das bedeuten. Und das war auch die Erwartung der Juden. Sie warteten auf das messianische Königreich. Sie warteten, dass der Messias kommt, der Sohn Davids, um die Römer zu vertreiben und das Reich auf dieser Erde wiederherzustellen. Was passiert? Viele, die anfingen zu glauben an den Messias, wurden zerstreut. Sie mussten ihr Land, ihre Häuser verlassen, ihre Stadt und wohnten fern vom religiösen Zuhause in der Zerstreuung. Jesus und Jakobus ermutigt sie, ja, ihr seid zerstreut. Die Juden verfolgen euch und ihr musstet aus euren eigenem Zuhause fliehen, aber ihr gehört zu Gottes auserwähltem Volk. Ihr gehört zum wahren Israel, das im Herzen beschnitten ist. Ihr dürft wissen, dass ihr zum messianischen Reich gehört, auf das ihr so lange gewartet habt. Vielleicht hatten, oder ziemlich sicher hatten die Juden eine andere Vorstellung. Aber Jakobus möchte sie bekräftigen, ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr gehört zum Reich Gottes, auch wenn ihr zerstreut seid, wie man Sand zerstreut in die ganze damalige Welt. Und auch wenn wir es vielleicht nicht so erleben wie die ersten Christen, so ist es aber auch bei uns ähnlich. Ja, immer wieder haben wir Momente, wo wir uns alleine fühlen, fern von Gottes Volk, fern von der Gemeinde, fern von anderen Gläubigen, isoliert alleine. Und da dürfen wir wissen, auch da dürfen wir zum Volk Gottes gehören. Wir sind immer noch, gehören immer noch zu Gottes auserwählten Volk. Wir haben immer noch die Gunst Gottes, auch wenn wir alleine, wenn wir fern sind von allen. Ja, der Brief ist nicht direkt an uns heute gerichtet, aber auch wir sind Fremde und Pilger in dieser Welt und warten auf das Zukünftige. Und oft verunsichern uns schon kleine Umstände, kleine Dinge, die schiefgehen, ein Unfall, eine Krankheit, Nöte, Schwierigkeit in unserem Leben. Und wir denken, Gott hat uns verlassen. Aber wir dürfen wissen, dass Gott trotz diesen Schwierigkeiten für uns da ist, dass wir trotz aller Nöten zu Gottes Reich gehören. Die örtlichen Umstände, wie da die ersten Jünger da erlebt hatten, machen keinen Unterschied. Und schon gar nicht unsere Gefühle. Richard Wurmbrand war ja mal 14 Jahre im Gefängnis, ohne Bibel, fast ohne Geschwister, ohne Gemeinde. Und er sagte, manchmal vergaß er fast, dass er Christ war. Er war, hungerte da, er wurde gefoltert, sie bekamen Drogen im Essen, was sie weich machen sollte. Und er vergaß fast, dass er Christ war. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber genau da war Gott mit ihm. Genau er, wo wir heute so bewundern, gehört zum Volk Israel, zum Volk Gottes. Gott hat ihn nicht verlassen. 2. Timotheus 2,19 steht, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die sein sind. Es ist ein fester Grund und es ist versiegelt. Der Herr kennt die sein sind. Gott kennt seine Kinder, er kennt seine Gemeinde. Und das möchte Jakobus den Hörern hier mitgeben, auch wenn ihr zerstreut seid. 2. Timotheus 2,19. Auch wenn ihr zerstreut seid, es euch nicht so vorgestellt habt, ihr gehört zur Gemeinde Gottes. Ja, und so grüßt Jakobus die Hörer oder die Empfänger des Briefes freundlich und sagt seinen Gruß. Er drückt hiermit seine Verbundenheit mit ihnen aus und dann geht er direkt in das Thema. So lesen wir uns Jakobus 1, Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfung fallet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Ganz kurz, ist euch aufgefallen, wie der Jakobus, der Hauptleiter der Gemeinde in Jerusalem, sie Brüder, Geschwister anspricht, wie er sich nicht so, sondern auf eine gleiche Stufe sagt, hey, Brüder, Geschwister. Und ja, das ist ein Leiter, jemand, der wirklich darf leiten, jemand, der nicht höher von sich selber denkt und über andere herrschen möchte, sondern ein Leiter ist demütig und nahbar. Das sehen wir bei Jakobus. Nun, Jakobus ermutigt die Geschwister, gerade in dieser Zerstreuung. Und er sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallet. Ich denke, die Empfänger hatten es nötig, gestärkt zu werden. Und auch wir brauchen es richtig, diese Prüfungen richtig zu beurteilen zu können. Nicht als etwas, was gegen uns ist. Und Jakobus gibt hier uns eine biblische Anweisung, wie wir Prüfungen beurteilen sollen. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch etwas vermerken. Wenn jemandem etwas Schweres widerfährt, vielleicht man verliert ein Kind oder eine geliebte Person, oder wie Walter und Hannah letztens erfahren haben, der Schwiegersohn, der Krebs bekommt, oder andere schwere Dinge, da ist es nicht immer hilfreich, zu Jakobus zu gehen oder Römer 8, 28. Kevin hat uns mal darüber gelehrt und ich fand es hilfreich, weil es ist die richtige Sicht von den Problemen erklärt. Aber manchmal braucht es einfach Mitleid. Manchmal braucht es einfach, dass wir zu verstehen geben, ja, ich verstehe dich. Und wenn wir anschauen, wie Jesus mit Menschen in Not gesprochen hat, zum Beispiel beim Tod von Lazarus, wie er mit Maria und Martha umgegangen ist. Maria und Martha kamen zu ihm und sagen, wärst du doch schon früher hier gewesen, Lazarus ist jetzt gestorben. Und Jesus ermutigt und sagt, er wird wieder leben. Er ermutigt sie, er wird auferstehen, er wird nicht tot bleiben. Nach bei Martha, bei Maria als zweites, da weinte er mit ihr. Er hatte Mitleid. Und da wäre es nicht richtig zu sagen, freu dich in den Anfechtungen oder es wird dir alles zum Guten dienen, wenn dein Bruder starb, sondern einfach Mitleid zu zeigen, mit den Trauernden zu weinen, zu zeigen, ja, ich verstehe dich. Ich fühle mit dir. Aber das heißt nicht, dass wir niemals darüber reden sollten. Weil, ja, Prüfungen, die erleben wir oft. Und es ist wichtig, darüber richtig zu denken. Nun zwei Fragen. Was sollen wir für Freude halten? Und weshalb sollen wir dies für Freude halten? Jakobus sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Also was sollen wir für Freude halten? Die verschiedenen Prüfungen. Und Prüfungen wird übersetzt auch mit Anfechtung, Versuchung, Erprobung. Und solch eine Prüfung ist an sich nichts Positives, oder? Wie, wenn da eine Versuchung, eine Anfechtung kommt, wie fühlt ihr euch da? Denkt ihr, ah schön, das, da kommt etwas Gutes auf uns zu? Nein, es ist nicht etwas Schönes. Oft ist es schwierig, oft ist es hart. Und auch Petrus sagt, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Und Petrus sagt, wir sind traurig in mancherlei Anfechtungen, traurig in mancherlei Prüfungen. Diese Prüfungen ist nicht etwas, was wir Menschen gerne haben und wir uns wohlfühlen darin. Und so ist nicht das Objekt unserer Freude, diese Prüfungen, wo wir uns freuen sollen, sondern, wie wir später noch sehen, das, was daraus folgt. Wir Christen, ja, müssen vieles erdulden. Viele Schwierigkeiten und Anfechtungen werden auf uns zukommen. Haben wir vielleicht schon erlebt. Da gibt es vielleicht Verfolgung. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, wo wir alles verlassen müssen. In Afghanistan vor kurzem, etwa einem Jahr, da war es so, dass die Regierung sich veränderte und viele Christen, die da zum Glauben kamen, sie mussten fliehen. Innerhalb kurzer Zeit und man musste schauen, wie kommen sie aus dem Land heraus. Sie haben alles verloren, was sie hatten. Aber auch Armut zum Beispiel kann ein großes Thema sein, eine große Schwierigkeit, wo wir damit zu kämpfen haben. Wenn wir nicht wissen, wie wir die Rechnungen bezahlen sollen, wo wir wohnen sollen. Und auch da spricht Jakobus später darüber, über Armut. Aber das Wort Versuch oder Prüfung kann aber auch in anderen Dingen sein. Nicht nur in Bedrängnissen, sondern auch in Versuchung, zum Beispiel Reichtum. Dass wir versucht sind, auf den Reichtum zu vertrauen. Karriere, die wir machen können. Besitz, wo uns wegbringt von Christus, was genauso gefährlich ist für uns Christen. Auch Jakobus spricht auch viel über den Reichtum. Da wird vielleicht jemand befördert, aber muss dafür auch etwas geben. Mehr Zeit für das Geschäft. Letztens hat Adrian Lustenberger erzählt, dass er ein Jobangebot gesehen hatte bei dem größten Biogemüsebauer in der Schweiz. Er könnte da die Organisation übernehmen über die Felder, über was da gepflanzt werden muss, alles organisieren. Ein einmaliges Angebot. Aber es hätte ihn viel Zeit gekostet. Er hätte in der Gemeinde zurückstecken müssen, in der Familie zurückstecken müssen, vielleicht sogar am Wochenende manchmal arbeiten und kontrollieren, wie das Wasser ist, wie das Wetter ist, wie der Druck von Schädling und Krankheit ist. Und so hat er gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Ich würde gern, aber ich kann das nicht machen. Das ist eine Versuchung, eine Anfechtung, die ihn testet. Und wie es jetzt auch steht, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallet. Wir gehen nicht da bewusst in diese Prüfungen und Anfechtungen hinein. Sie fallen, sie kommen über uns, sie geraten über uns. Gott gibt sie uns. Nicht, dass wir sie auswählen und suchen, sondern Gott lässt sie zu uns kommen. Und da sagt Jakobus, haltet es für lauter Freude. Gott gibt uns eine Prüfung und er möchte, dass wir es für Freude halten oder beurteilen. Er möchte, dass wir es richtig einschätzen. Und das ist vielleicht nicht so emotional, dass wir Freude empfinden, wenn wir es anschauen, sondern vielmehr ein nüchternes Beurteilen der Situation, dass diese Anfechtung zur Freude gehalten werden soll. Wir sollen richtig darüber denken, über das, was jetzt auf mich zukommt. Und die zweite Frage, weshalb sollen wir es zur Freude halten? Wir haben ja gesehen, die Prüfung selbst, die Versuchung, ist nicht das, was uns Freude bereitet. Wenn ich da an meinem Handy versucht werde, mit meinen Augen Dinge anzuschauen, die Gott nicht gefallen, das ist nicht, diese Prüfung ist nicht eine Freude für mich. So lesen wir Vers 3, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und ihm nichts Mangel habt. Diese Bewährung, wenn wir die Prüfung bestehen, bewirkt Ausharren. Es verändert uns. Und das soll unsere Freude sein. Das Wort Bewährung kann auch mit Erprobung oder Prüfungsmittel übersetzt werden. Wenn ich beim Arbeiten manchmal einen Sitzplatz verlegen muss mit Steinplatten, da gibt es bei Natursteinen immer wieder, dass da ein kleiner Riss hat, ein kleiner, nicht Spalt, aber ein kleiner Riss. Und wenn es nur oben ist, dann ist es nicht so schlimm. Dann kann ich die Platten verlegen und es passiert nichts. Aber wenn dieser Riss durch die ganze Platte durchgeht und vielleicht nur noch die Platte einen kleinen Teil sich noch zusammenhält, dann wird sie irgendwann brechen. Und so, wenn ich diesen Riss sehe, dann nehme ich meinen Gummihammer und schlage ein paar Mal kräftig auf diese Platte drauf, um zu sehen, bricht sie? Oder kann ich sie mit gutem Gewissen verlegen, ohne dass sie in Zukunft brechen wird? Und wenn diese Platte, diese außergewöhnlich starken Schläge aushalten, dann weiß ich auch, das Normale wird sie auch aushalten. Also ich prüfe die Platte mit meinem Gummihammer. Und so ähnlich macht es Gott auch mit uns. Er prüft uns. Er testet uns, ob wir es aushalten können. Ja, er setzt uns unter Druck und sieht, was kommt raus. Wie reagieren wir? Und oft scheidet sich da auch echter und unechter Glaube, wenn Gott uns unter Druck setzt. Da scheidet sich, da zeigt sich, was in uns drin ist. Und ohne diesen Druck gibt es keine Frucht, gibt es keine Veränderung in uns. Das Wort hier, das Ausharren, mit Ausharren übersetzt wird, da ihr wisst, dass diese Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, ist schwierig zu übersetzen. Manche schreiben Geduld oder darunter bleiben, Willigkeit zum Standhalten, nicht ausbrechen, sondern diese Anfechtung ertragen. Und so stelle ich mir auch einen reifen Christ vor, einen Missionar, der in der Mission ist und jahrelang keine Bekehrungen sieht, aber einfach treu dran bleibt. Er den Druck, die Anstand hält, die da ist, die Anfechtung erträgt, geduldig darunter bleibt. Ja, fast schon gegen Hoffnung auf Gott hofft. Es ist ein Ertragen von böser oder schwierigen Dingen. Und dieses Ausharren bewirkt ein vollkommenes Werk, eine vollkommene Tat oder Arbeit. Und diese Tat oder diese Dinge, die wir tun in Vollkommenheit, das macht uns vollkommen. Und das Wort vollkommen, vielleicht schwierig zu greifen. Wer ist vollkommen? Da müssen wir sagen, ja, Christus ist vollkommen. Also wir werden durch das Ausharren immer mehr wie er. Mit anderen Worten, wir werden geheiligt. Wir werden wachsen. Wir werden immer mehr wie Christus. Wir werden in Christus Ähnlichkeit zunehmen, wenn wir ausharren. Das braucht ja diese Worte ausharren und zu vollkommenem Werk zu bleiben. Ja, da beschreibt Jakobus einfach unsere Heiligung, das Zunehmen, das Wachsen eines Christen. Und ihr habt sicher auch schon gehört, das Bild, wenn man Gold reinigen möchte, was muss man da machen? Da muss man es erhitzen, über 1000 Grad. Wenn man das Gold erhitzt, dann trennt sich diese Schlacke, das unrein ist, vom Gold. Und es schwimmt wie oben auf, es trennt sich. Was auch immer da im Gold ist, das, was nicht gut ist, wird da ausgeschieden durch diese Hitze. So ähnlich ist es auch bei uns. Gott schenkt uns Anfechtungen, Versuchungen. Er erhöht die Hitze der Verfolgung und bewirkt Not in uns. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen heilig sein, wir wollen so sein, wie Gott ist, und wir beten ja auch oft dafür. Aber oft ist es so, wenn dann die Hitze kommt, merken wir, das ist unangenehm. Ich möchte das Leid nicht ertragen, und wir fangen an zu beten: Gott, mache die Hitze wieder weg. Tue die Versuchung wieder weg. Ich möchte ein einfaches Leben haben und nicht unter dieser Hitze leiden. Obwohl wir vor ein paar Tagen noch dafür gebetet haben, dass Gott uns heiligt, dass er uns verändert. Und so ist es oft, dass ohne Druck passiert in uns nichts. Wir brauchen gewisse Hitze. Wir brauchen Prüfungen, dass Gott uns ja wachsen lassen kann. Und wenn solche Prüfungen kommen, wir können da verschieden darauf reagieren. Wir können anfangen zu trotzen und uns gegen Gott auflehnen. Wir können anfangen, Gott anzuklagen, wie Hiob, weil wir es nicht verstehen, wieso das jetzt so passiert, wieso diese Situation jetzt nun so kommen muss. Wir wollen es manchmal einfach nicht. Oder wir können anfangen zu murren, wie schwer es wir es doch haben, wie Israel in der Wüste, das immer wieder murrte gegen Gott. Und wir sind schnell dabei, Dinge, die auf uns zukommen, als etwas Schlechtes zu sehen und zu murren, wieso Gott das zulässt. Wir können aber auch mutlos werden und unsere Aufgaben vor Gott aufgeben wollen. Die Dinge, die wir tun, die wir sagen: okay, ich mache es nicht mehr, ich schaffe es eh nicht. Es ist mir einfach alles zu viel. Mutlos werden. Oder sogar, wir können in unseren Umständen in Selbstmitleid versinken. Dass wir immer mehr uns um uns selber drehen und denken, wie schlecht es mir doch geht, wie arm ich doch bin, und alle anderen um uns herum vergessen. Oder aber wir lernen, biblisch zu denken. Wir lernen zu denken, dass Gott diese Umstände in meinem Leben erlaubt und damit etwas bezwecken möchte. Auch wenn ich es nicht verstehe, Gott möchte mich heiligen durch das, was jetzt gerade passiert. Und wir wissen, dass Gott uns nicht über unser Vermögen versucht. 1. Korinther 10, Vers 13 steht: Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott weiß genau, wie viel Last wir ertragen können. Als eine Platte, damit sie nicht bricht, wie viele Schläge wir ertragen können. Damit sie uns nicht, diese Last nicht kaputt macht, sondern uns stärkt, uns wachsen lässt. Ja, vielleicht liebt dich dein Ehepartner nicht so, wie du möchtest. Behandelt er dich nicht so, wie du möchtest, oder sie dich nicht so, wie du möchtest. Das haben alle Verheirateten schon erlebt. Dann harre aus. Bleibe darunter. Vielleicht ist das von Gott gegeben für dich. Hast du vielleicht Leid und Schmerzen in deinem Leben oder Nöte? Sind da Verfolgungen von Schulkameraden, Ängste, Schwierigkeiten? Möchte Gott, dass du darunter bleibst, geduldig erträgst? Vielleicht ist es die Kindererziehung. Wir hatten heute Morgen einen schwierigen Morgen mit den Kindern. Es ist wie, man denkt, wieso muss das jetzt so sein? Ich möchte doch in aller Ruhe die Predigt nochmals durchgehen und dann bei Zeiten im Gottesdienst stehen. Und es war einfach nur schwierig. Und dann zu biblisch zu denken, Gott hat es zugelassen, Gott möchte es so. Er möchte mich heiligen. Er möchte mich reinigen. Manche haben vielleicht Schwierigkeiten bei der Arbeit, Nöte auch da. Oder sogar in der Gemeinde mit Geschwistern, die nicht einfach sind. Ja, vielleicht bin ich es, der die Schwierigkeiten bereitet mich und du musst mich ertragen. Aber Gott möchte es so, damit wir bewährt werden dürfen. Und diese Bewährung, wenn wir den Test bestehen, wird es zu Frucht kommen in deinem und meinem Leben. Wir werden mehr und mehr in das Bild Christi gestaltet werden. Je schneller wir lernen, dies richtig zu beurteilen, desto einfacher wird es für uns sein, auch einfach das anzunehmen von Gott. Ich denke, manchmal prüft uns Gott. Und wenn wir es bestanden haben, dann werden vielleicht auch neue Dinge kommen, wo uns Gott wieder prüft. Aber wenn wir es nicht bestehen, Gott wird immer wieder das Gleiche prüfen, bis wir es lernen. Er möchte uns heiligen. Er lässt uns nicht, wie wir sind. Jakobus sagt zu den Hörern des Briefes, diese Nöte sind keine Feinde, die dich zerstören. Es sind Freunde, die dir helfen, Christus ähnlicher zu werden, die in dir bewirken, dass du heilig und vollkommen wirst. Anfechtungen, Prüfungen im Leben eines Christen bedeutet, dass Gott am Werk ist in dir. Nochmals 1. Petrus 1, Vers 6, da schreibt er, darin jubelt ihr, im Blick auf das Erbe im Himmel, auf die Zukunft, da ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Die Bewährung unseres Glaubens ist viel kostbarer für Gott als Gold, das vergänglich ist. Und das führt zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi am Ende der Tage. Ja, wenn wir darunter bleiben, wenn wir ausharren und aushalten, dann werden wir zu reifen Christen werden. In Vers 4 steht, das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn wir wachsen in unserer Heiligung, wachsen in Christusähnlichkeit, wenn wir vollkommen werden, so versagt Gott uns da, dann werden wir nichts Mangel haben. Gott wird uns segnen, er wird für uns sorgen, er wird uns alles geben, was wir brauchen. So möchten wir die Prüfungen oder die Folge der Prüfung als Freude beurteilen. Denn dies bringt Frucht in unserem Leben. Dies bringt Christusähnlichkeit, was viel wertvoller ist als vergängliches Gold. Und in all unseren Schwierigkeiten ist Gott mit uns. Jesus sagt, Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, bis ans Ende der Welt. In all dem, was auch Schwierigkeiten über uns kommen, Gott ist mit uns. Wie Jakobus den ersten Christen mitgeben wollte, auch wenn ihr zerstreut seid, Dinge ertragen müsst, versucht werdet, ihr gehört zum Reich Gottes, ihr seid nicht alleine, ihr seid im Willen Gottes. Und so möchten wir ja, die Prüfungen als ein Test von Gott sehen, als etwas Positives, nicht als unser Feind, sondern als unser Freund, der uns hin zu Gott bringt, ihm uns ähnlicher macht. So bete ich gerne zum Abschluss. Vater im Himmel, vielen Dank für die Worte, die du uns gibst. Herr, wie du uns belehrst, Dinge richtig zu beurteilen. Und Herr, wie schnell sind wir, dass wir Nöte einfach als etwas Schlechtes und Böses sehen und vergessen, dass du Gott bist und über allem herrschst, dass du alles in deiner Hand hast und bewusst die Dinge zulässt. Wir bitten dich, hilf uns, ja, auszuharren, darunter zu bleiben, geduldig zu sein, ja, und zu wachsen in unserem Leben als Christ. Herr, dass wir reife Christen werden dürfen. Wir wissen, wir haben noch so viel vor uns. Herr, wir danken dir, dass du uns läuterst wie Gold, dass du uns das Böse hervorkommen lässt und es uns reinigst von allen Schwierigkeiten. Herr, und wenn da unter Druck Dinge hervorkommen, die wir nicht gerne sehen, die wir vorhin auch nicht gesehen haben in unserem Leben, so hilf uns, davon Buße zu tun, umzukehren, zu dir zu kommen. Ja, und hilf uns, als bewährt aus den Prüfungen hinauszukommen. Lehre uns, Herr, dass wir richtig beurteilen können, dass die Anfechtungen von dir gewollt sind und in den Situationen dies richtig sehen und einordnen können. Amen.